Es ist schon einige Jahre her, der Besuch bei meiner Oma im Schwarzwald und das Dorffest fiel genau in diese Zeit, die ich bei meiner Oma verbrachte und deshalb gingen wir natürlich auch dorthin. Und der Höhepunkt dieses Festes war angekündigt für den Abend, ein Seiltänzer, der über ein langes Seil balancieren sollte. Und das Seil war zwischen Kirchturmspitze und Rathaus gespannt, wirklich weit, ich weiß nicht, vielleicht 100, 120 Meter. Und der Seiltänzer sollte darüber balancieren. Er war ein Profi seines Faches, so wurde gesagt, und das merkte man auch sehr schnell, denn er kletterte in Windeseile auf die eine Plattform und balancierte los. Totenstille, offene Münder, wir alle schauten diesem Seiltänzer beim Balancieren zu. Und als der Seiltänzer dann endlich auf der anderen Seite angekommen war und wieder sicher auf der Plattform stand, brach tosender Applaus aus. Der Seiltänzer guckte in die Menge, und die Menge rief schon, Zugabe, Zugabe, Zugabe. Da hob der Seiltänzer plötzlich die Hand und beruhigte die Menge und es wurde totenstill. Und er rief hinunter, glaubt ihr, dass ich es auch wieder zurückschaffe? Und die Menge sagte, ja natürlich. Dann holte er eine Schubkarre hervor und sagte, glaubt ihr es, dass ich es mit der Schubkarre da hinüber schaffe? Die ersten schrien ja. Denn er hatte ja sein Können schon unter Beweis gestellt und so schwoll es dann an und dann rief man ja, ja und plötzlich rief der ganze Platz ja, ja, ja und auch ich stimmte natürlich ein in diesen Ja-Ja-Ruf. Anscheinend schrie ich am lautesten oder am enthusiastischsten oder ich sah damals mit meinen blonden Haaren am süßesten aus, ich weiß es nicht, aber der Seiltänzer zeigte auf mich, zumindest wirkte es so auf mich, und sagte, du kleiner Junge da, glaubst du, dass ich es schaffe? Und ich, euphorisiert von der Menge, guckte hoch und schrie natürlich, ja, du schaffst das. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher, du schaffst das. Und dann machte er diese Bewegung und sagte, okay, dann komm nach oben und setz dich in diese Schubkarre. Mir blieb vor Angst beinahe das Herz stehen. Meine Oma guckte kritisch auf mich und ich dachte, du bist mal wieder zu vorlaut gewesen. All mein Mut, all mein Vertrauen in diesen Seiltänzer war wie fortgeblasen. Ich setzte mich nicht in die Schubkarre. Auch sonst setzte sich niemand in die Schubkarre. Und Gott sei Dank wollte auch der Seiltänzer gar nicht, dass sich dort jemand in die Schubkarre setzte, sondern er war auch Entertainer und das war ein Teil seiner Show, diese Spannung da hochzumachen und diese Schubkarre da hinzustellen und so die Menge ein bisschen an der Nase herumzuführen. Warum? Sich da reinsetzen wäre auch nicht mutig oder vertrauensvoll, sondern es wäre einfach dumm. Dumm, irre und lebensmüde. Und weil das natürlich der Seiltänzer auch wusste, hat er es nicht gemacht. Ihr Konfis, ihr habt morgen nicht etwas Lebensmüdes vor, sondern ihr habt morgen etwas Mutiges vor. Etwas, was mit viel Gottvertrauen zu tun hat. Und ehrlich gesagt, in der Vorbereitung auf die Predigt dachte ich, was ihr morgen vorhabt, ist auch mutiger, als sich in eine Schubkarre in 50 Meter Höhe zu setzen. Denn wenn ihr morgen Ja zu Gott sagt, wird das ziemlich mutig sein, denn das ist eine Entscheidung fürs Leben. Und jetzt sehe ich schon den einen oder anderen die Augen verdrehen oder die Stirn runzeln und vielleicht denken auch sie, was? Jetzt hätte ich fast gesagt, zum Teufel, soll daran mutig sein. Was soll daran mutig sein, Ja zu Gott zu sagen? Ich glaube, es ist so mutig, weil es Konsequenzen hat. Es hat Konsequenzen, wenn man sagt, ich möchte mit dir, guter Gott, durchs Leben gehen. Ich möchte nicht alle meine Lebensfäden selbst in der Hand haben, sondern ich möchte Jesus Christus als Regisseur in meinem Leben haben. Denn, da bin ich ganz ehrlich und morgen wird Jonathan auch in seiner Predigt ganz ehrlich sein, dieser Weg wird kein leichter Weg sein, dieser Weg mit Gott. Es gehört nämlich in der Tat Mut dazu, wenn alle Mitschüler auf dem gehassten Mitschüler rumhacken und Witze machen und auf deren Kosten sich präsentieren können und man dann dazwischen geht. Weil man weiß, dass Gott sagt, liebe deinen Nächsten und man stellt sich dazwischen gegen die Menge und sagt, stopp, in Gottes Namen stopp, hört auf damit. Das wird mutig sein, aber gleichzeitig wird dieser Mut auch zum Segen werden für diesen Mitschüler, der vielleicht erlebt, da steht auch jemand an seiner Seite, aber es wird auch zum Segen für euch werden, wenn ihr Rückgrat und Stärke zeigt und nicht immer mit der großen Masse mitläuft. gehört auch Mut dazu, und das sage ich vor allem den Erwachsenen, wenn man sein Leben geradlinig lebt und nicht die kleinen Umwege nimmt. Mit der kleinen Notlüge, mit der kleinen Sache, die man bei der Steuer vielleicht nicht angibt, sondern wenn man zu seinen Werten, zu den christlichen Werten steht und sagt, ich will aufrecht sein und ich will ehrlich sein und ehrlich ans Ziel kommen. Und ich glaube, auch das wird zum Segen werden. Denn ich glaube, langfristigen Erfolg kriegt man nicht, indem man sich irgendwie durchmogelt, sondern indem man eine Person ist, die aufrichtig ist. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich morgens noch im Spiegel anschauen kann. Es gehört auch Mut dazu, wenn man dem ärztlichen Rat eben nicht folgt und den behinderten Fötus abtreibt, weil er so viel Arbeit vielleicht später macht, sondern sagt, auch das, dieses Kind ist Geschöpf Gottes und es darf zur Welt kommen. Und ja, es ist anstrengend und es wird die Eltern an die Grenzen bringen. Es ist mutig und es wird zum Segen werden. Wenn dieses Kind aufwächst und die Eltern dann sagen können, ja, es ist unheimlich schwer und wir kommen immer wieder an die Grenzen. Und trotzdem sind wir froh, dass dieser Mensch unser Leben reich macht. Drei kurze Beispiele, drei wahre Beispiele, damit ihr merkt, es ist keine leichte Entscheidung, morgen Ja zu sagen zu Gott, wenn sie wirklich aus tiefstem Inneren kommt und man sie ernst meint und sagt, ich sage das nicht nur, sondern ich möchte, dass du, Jesus, der Regisseur in meinem Leben bist und dann möchte ich auch auf dich hören und das tun, was du sagst. Wenn Gott in eurem Leben, in deinem Leben die Führung übernehmen darf, dann wirst du kein blasses, dröges, lebloses Leben haben, sondern das volle, pralle, pulsierende Leben in Fülle dadurch bekommen. Hier auf Erden und darüber hinaus. Warum bin ich mir sicher? Zum einen, weil ich selbst erlebe und zum anderen, weil es Jesus verspricht. Er sagt, ich aber bringe Leben. Und nicht irgendein Leben, sondern das Leben im Überfluss. Das bunte, pralle Leben. Kein tröges, blasses, langweiliges Leben, sondern das pralle, volle Leben. Und ich finde, das ist das beste Angebot, was Jesus machen kann, dir und mir und uns. Und deshalb werbe ich auch so leidenschaftlich für diesen Gott immer wieder. Wie gesagt, die Beispiele sollen auch deutlich machen, das Leben wird nicht einfacher. Jesus sagt nicht, alles wird einfach sein und gut, aber er sagt, du wirst das Leben im Überfluss bekommen. Und wenn du dich darauf einlässt und du morgen Ja sagst, dann werdet ihr das erleben. Dieses Leben im Überfluss, dass das Leben unglaublich schöner wird, lebenswerter, reicher, praller und bunter. Ohne Mut und Gottvertrauen hätte ich nie Theologie studiert, sondern ich hätte auf die vernünftigen Stimmen in meinem Umfeld gehört und hätte gesagt, ja, die Kirche ist halt ein untergehendes Schiff. Ja, Kirche ist was für Alte, für Leute, die zu schwach eben sind. Mach was Besseres, Carsten. Aber weil ich Mut und Gottvertrauen hatte und weil Jesus gesagt hat, nein, es muss auch Menschen geben, die die Kirche ins 21. Jahrhundert bringen, habe ich damals Theologie studiert. Und ich glaube, mein Leben wäre hochwertiger, mit Sicherheit. Aber es wäre mit Sicherheit auch langweiliger. Ohne Mut und ohne Gottvertrauen hätte ein Freund von mir nicht es geschafft, und mit Jesus an seiner Seite, aus der rechtsradikalen Szene rauszugehen. Denn wenn du dort rausgehst, bist du draußen, allemal. In Gottvertrauen und Jesu klaren Auftrag hätten auch Freunde von mir Geld, was sie einen Sommer lang verdient haben, indem sie Häuser in Kanada gebaut haben, auf die Kopf gehauen und hätten wilde Sachen gemacht. Aber weil Jesus ihnen, so haben sie es mir erzählt, ziemlich deutlich gesagt haben, dieses Geld soll nicht für euch sein, sondern für Menschen, die es viel nötiger haben, haben sie die ganzen Gewinne von einem Sommer lang, wo sie hart gearbeitet haben, in ein Hilfscamp nach Ruanda gesteckt und sind dort runtergefahren. Und sie sagen, das waren die vier besten Wochen des Jahres. Obwohl all das Geld, für das wir geschuftet haben, dort drauf ging. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr, liebe Konfis, liebe Konfirmanden, eure goldene Konfirmation in 50 Jahren feiern werdet, und wenn ihr euch wirklich auf Jesus eingelassen habt und diese Zusage ernst nimmt, dass er euch das Leben im Überfluss bringt, dann werdet auch ihr solche Geschichten in 50 Jahren erzählen können. Dinge, wo ihr Rückgrat gezeigt habt, Dinge, die im Nachgang zum Segen wurden, Dinge, die ihr euch vielleicht mit Jesus an der Seite nicht getraut habt. Denn das verspricht Jesus. Ich bringe Leben, aber nicht nur tröges, normales Leben, sondern das Leben im Überfluss. Und das ist Jesu Angebot, das ist Jesu Einladung, das ist Jesu Versprechen und Zusage. Und dazu könnt und dürft ihr morgen in der Konfirmation Ja sagen. Und nicht nur die Konfis dürfen dazu Ja sagen, sondern natürlich darf auch jeder Erwachsene morgen oder wenn er so weit ist, Ja zu diesem Gott sagen. Und wie gesagt, wenn ihr das macht, dann bin ich davon überzeugt, findet ihr bestimmt auch 10 oder vielleicht sogar 10.000 Gründe, warum es sich lohnt, mit Gott durchs Leben zu gehen, so wie wir es vorhin gesungen haben. Amen. PS, bitte setzt euch nie in eine Schubkarre, die in 50 Meter Höhe ist, auch wenn einer sagt, ich schiebe euch da vorüber. Wie gesagt, das ist kein Mut, das ist auch kein Gottvertrauen, sondern das ist einfach nur verrückt, lebensmüde und irre.
Leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. So bring me your heart, no matter how broken. Just come as you are when the last prayer is spoken. Just rest in my arms a while. You feel the change, my child, when you come to the well. And all who thirst will thirst no more. And all who search will find what your souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. And now that you're full of love beyond measure, your joy's gonna flow like a stream in the desert. Soon all the world will see that living water is found in me, 'cause you came to the well. Oh, and all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. And come to the well.
Wir wollen nun Abendmahl feiern. Für manche ist es vielleicht sogar das erste Abendmahl. hören wir nun Worte aus der Bibel, wie Jesus damals das Abendmahl gefeiert hat.
Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir das Passahlamm zu essen bereiten? Er sprach: Geht in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nah. Ich will bei dir das Passa feiern und mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in dem Reich meines Vaters. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Wir feiern das Abendmahl sehr bewusst am Vorabend der Konfirmation. Denn es gibt einen wichtigen Aspekt im Abendmahl, der auch immer wieder bei Familienfeiern eine Rolle spielt. In der Beziehung zwischen Jesus Christus und uns Menschen geht es nicht um Bestrafung oder um Wiedergutmachung, sondern, und das drückt Jesus Christus in seiner Person, in seinen Worten und auch im Abendmahl aus, es geht um die Vergebung der Sünden, wir haben es eben gehört, und um Versöhnung. Im Abendmahl, das ist das Versprechen Jesu, wird alle Schuld vergeben, damit Versöhnung geschehen kann. Interessanterweise ist das, was uns Menschen sehr schwer fällt, aufeinander zuzugehen, Entschuldigung zu sagen, Verzeih mir zu sagen und auch dem anderen dann tatsächlich zu verzeihen, zu vergeben, eine der Hauptcharaktere von Gott und der Beziehung zu uns Menschen. Er vergibt uns immer wieder, er schenkt uns immer wieder seine Liebe ohne Wiedergutmachung. Einfach so. Er gibt sie uns und wir müssen sie nur annehmen. Was für ein wunderbares Geschenk. Gleichzeitig glaube ich, dass Jesus sich freut, wenn wir dieses Geschenk nicht nur annehmen und auspacken, sondern wenn wir es auch weitergeben. Wenn wir spüren, Gott verzeiht uns, versöhnt sich mit sich, dass wir auch unseren Mitmenschen in Verzeihung und Versöhnung treten. Ich weiß selbst aus leidvollen Familien, Feiern und Erfahrungen dort, dass es manchmal echt schwer und manchmal sogar furchtbar sein kann, weil in so einer Feier es Verletzungen gibt, Schuld gibt, Krach, Streit, die so unausgesprochen über der ganzen Feier liegen. Die Tante X, die hat doch damals. Oder im Vorfeld schon so eine Unruhe, hoffentlich sitze ich nicht neben Onkel H., weil dann ist die Feier für mich schon von vornherein gelaufen. Oder sogar der Wunsch, hoffentlich kommt Z nicht zur Feier, weil dann sehe ich den alten Typen nicht mehr. Wir Christen, wir glauben und wir erleben immer wieder, dass Gott, wie gesagt, uns im Abendmahl alle Fehler, alle Schuld, jeden Mist vergibt, den wir bewusst, aber auch den wir vielleicht unbewusst, unabsichtlich gemacht haben. Und deshalb freut sich Gott, wenn wir diese Versöhnung auch weitergeben. Und Kraft dazu kann das Abendmahl geben. Und es wäre doch ein schönes Zeichen, wenn wir am Vorabend der Konfirmation nicht nur Abendmahl einfach so feiern, weil das irgendwie so sein soll oder weil es ein schönes Ritual ist, sondern wenn wir diesen Aspekt der Vergebung, der Versöhnung, der Erneuerung tatsächlich auch hier als Gemeinde feiern, aber das dann auch in unsere Familien tragen. Unsere Hand dem Bruder, dem Onkel, der Tante, vielleicht auch dem anderen Konfi, der mich ein Jahr genervt hat, tatsächlich reichen und einander vergeben. Das ist mein Gebet, das ist meine Einladung heute. Und weil es mir so wichtig ist, dieser Aspekt, feiern wir dieses Abendmahl auch mit einem besonderen Brot. Hat meine Frau gebacken, zum ersten Mal Brot gebacken, aber es kommt auch nicht so sehr auf den Geschmack an, auf die Symbolik. Es ist Roggenbrot und es ist Roggenbrot gebacken aus Mehl, was ich mir aus Berlin habe zukommen lassen. Dort gibt es nämlich eine Gemeinde, die Evangelische Versöhnungskirche, die baut Jahr für Jahr, bestellt ihr ein kleines Feld mit Roggen, erntet dann, mahlt diese Roggen dann zu Mehl und man kann es dort erwerben. Warum macht es diese Gemeinde? Denn diese Gemeinde hat eine sehr bewegende Geschichte, die ganz deutlich symbolisiert, wie Versöhnung, Wiedergutmachung, Verzeihung tatsächlich gelebt und passieren kann. Denn diese Kirchengemeinde hat eine wechselnde Geschichte und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die das auch untermalen. Nämlich als 1961, hinten ist die Kirche, die Versöhnungskirche, als 1961 die Berliner Mauer, und das ist nämlich die Mauer, die ihr dort seht, gebaut wird, wird die westliche Teil der Kirchengemeinde von dem Kirchengebäude abgeschnitten. Es war nicht mehr möglich, wenn ich im Westen gewohnt habe, meine Heimatkirchengemeinde zu suchen. Wenige Zeit später wurde dann die Kirche auch für die ostdeutschen Gemeindemitglieder geschlossen. Zugemacht, diese Kirche darf nicht mehr benutzt werden. Und dann wurde es noch schlimmer, denn später, weil sie ja unmittelbar am Todesstreifen lag, hat die DDR-Grenztruppen dort einen Wachturm installiert, eine MG dort oben installiert und haben vom Kirchturm aus Menschen, die von Ost nach Westen flüchten wollten, erschossen. Das Symbol stand aber immer noch da und in den Herzen der Menschen war es nach wie vor eine Kirche und ein Zeichen der Versöhnung und für das Regime ein Stachel im Fleisch. Und deshalb hat 1985 die DDR-Regierung dann die gesamte Kirche in die Luft gesprengt und ab da war dann ein stiller Schutthaufen Zeichen dieser Kirche, einer einst der lebendigen Gemeinde. Als dann die Wende 89 war, die Mauer niedergerissen wurde, erhielt die Versöhnungskirchengemeinde, die sich im Untergrund weiterhin getroffen hat, dieses Grundstück zurück zur sakralen Nutzung. Und dann hat die Versöhnungskirche an der Bernauer Straße im ehemaligen Todesstreifen diesen Schutthaufen wieder zum Leben erweckt. Sie haben nämlich eine Kirche gebaut, eine kleine Kapelle, die seht ihr hier links, und vorne ist eben das Roggenfeld, wo sie Jahr für Jahr Samen säen und damit zeigen wollen, hier, wo der Tod herrschte, kann Leben wieder entstehen. Und diese Kirche ist bekannt, dass sie sich einsetzt für die Versöhnung zwischen Ländern und Völkern, aber dass sie eben auch sich einsetzt für die Vergebung zwischen Menschen, als Zeichen, dass Gottes Liebe, Gottes Segen stärker ist als jeder Hass, jeder Tod und jedes Misstrauen. Und wie gesagt, deshalb feiern wir heute mit symbolischem Brot das Abendmahl aus Roggen von der Versöhnungskirche. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Einladung annehmt und vielleicht den Zwist, den Streit, den es in jeder Familie gibt, nicht nur zur Seite schafft, sondern vielleicht wirklich offen aufeinander zugeht und euch versöhnt. Ich möchte beten, bitte steht dazu auf.